Hallo liebe Zuhörer, ihr seid Zeugen eines historischen Momentes. Die Erfolgsgeschichte wird fortgesetzt. Der HDH-Podcast geht in die zweite Runde. Kurze Erklärung dazu. Normalerweise nehmen wir unsere Messages sonntags auf. Das haben wir auch diesen Sonntag gemacht, aber da hatten wir ein technisches Problem. Und jetzt ist die Message und die Aufzeichnung futsch. Und deswegen haben wir uns kurzerhand entschlossen, einen Podcast aufzunehmen und den Inhalt neu für euch zu verpacken. Und vielleicht ist der ein oder andere jetzt auch am Zuhören mit dabei, der am Sonntag gar nicht bei uns in Mannheim war. Umso schöner, dass ihr jetzt hier mithört.
Draußen hat es gerade eben 32 Grad und mit mir hier am Tisch sitzen unter anderem Silas.
Hallo.
Andere.
Hallöchen.
Und ich, Jessie.
Und die Lotte sitzt unterm Tisch, aber die wird nicht wirklich am Podcast teilnehmen. Ja, bevor wir loslegen, ihr wisst es ja, wenn wir mal eine Not haben, machen wir eine Tugend draus und so haben wir gleich eine kleine PR-Aktion gestartet und haben aus dem nicht aufgenommenen Predigt-Gedöns einfach eine Aktion gemacht und haben heute Morgen auch auf Instagram gefragt, wen wir jetzt im Podcast grüßen sollen. Und einige von euch haben sich da gemeldet, zum Beispiel das Bienchen 83 und die hat geschrieben, auf jeden Fall mich. Also, wir grüßen Bienchen 83.
Dann wollen wir unbedingt noch die liebe Bianca grüßen.
Genau,
Bianca,
die hat sich auch gemeldet. Grüße. Hallo, Bianca. Und Kerstin grüßt ihre Hündin Lexi. Vielleicht, Silas, kannst du kurz Lexi grüßen?
Hallo, Lexi.
Wuff. Und Kai Spatz hat geschrieben, der möchte gerne Jesus grüßen. Herr Jesus, liebe Grüße von Kai. So viel zum Thema, Sie wünschen wir spielen, beziehungsweise Sie wünschen wir grüßen. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Achterbahnfahren. Silas, was hältst du vom Achterbahnfahren?
Gut.
Ja, findest du gut? Okay. Also würdest du fast schon sagen, dass du Achterbahnfahren liebst oder wie würdest du das bezeichnen?
Ich würde sagen, ich mag's, aber ich finde es nicht perfekt. Das heißt, wenn es dann zu krass ist, dann ist mir zu krass.
Okay, ja, das macht Sinn. Wenn es zu krass ist, ist es zu krass. Wenn es zu langweilig ist, ist es zu?
Langweilig.
Genau. Was genau magst du am Achterbahnfahren?
Dieses Kribbeln, wenn man gerade hochgeht und dann geht es runter in die Kurve.
Mhm. Was war deine erste Achterbahnerfahrung? Wo warst du da?
Tripsdrill.
Mhm. Und was bist du da gefahren?
Tausendfüßler.
Den Tausendfüßler.
Ja. Mhm.
Und was war da so dein Gefühl, als du in der Schlange standest?
Also ich bin davor halt noch nie eine Achterbahn gefahren, deswegen ich war ein bisschen aufgeregt. Ich war da ein bisschen jünger und das war halt ein bisschen, ich hatte schon ein bisschen Angst, aber ich fand es auch cool. Mhm. So dieses, jetzt gleich bin ich Achterbahn gefahren, jetzt kann ich angeben.
Okay, das hast du dir vorher gedacht, dann bist du eingestiegen und wie war das dann für dich?
Schlecht.
Also, warum?
Auf einmal wollte ich dann auf einmal raus, weil ich hatte Angst, dass vielleicht löst sich der Waggon oder so, keine Ahnung.
Mhm. Und dann bist du aber gefahren, es war gut, ne?
Mhm.
Und,
danach wollte ich öfters.
Okay, bist du auch gleich nochmal eingestiegen?
Ja.
Ja. Und welche Bahn findest du jetzt mittlerweile am besten? Du bist ja verschiedene Bahnen gefahren.
Die gesenkte Sau.
Die gesenkte Sau. Ja, was ist an der gut?
Die geht lang und das ist so abwechselnd. Mhm. Manchmal bei den Hubbeln, da ist es, also da gibt es so Hubbel und da ist es cool, wenn man da hochfährt und auf einmal geht es richtig runter. Das war so, das finde ich cool.
Mhm, super. Und hast du irgendwas Lustiges mal in der Achterbahn erlebt oder davor oder danach?
Mhm, eigentlich nicht.
Ah, vielleicht das Foto von Tante Silke.
Ah, ja.
Das ist lustig, fällt mir jetzt gerade so ein. Okay. Jessie, du bist ja jetzt nicht ganz so achterbahnbegeistert wie unsere Söhne und ich. Ne? Kannst du vielleicht ganz kurz erzählen, was deine Meinung zu Achterbahnfahren ist?
Das hast du jetzt sehr vorsichtig ausgedrückt. Also ja, genau, ich hasse Achterbahnfahren. Und ich habe es einmal gemacht und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht, dass ich das freiwillig nochmal in meinem Leben machen werde. Ich hasse es, dass ich in dem Ding drin festklemme, dass ich selber nicht das Tempo bestimmen darf, dass ich mich nicht wehren kann, dass ich komplett ausgeliefert bin, dass es viel zu hoch nach oben geht und dass es dann viel zu schnell wieder nach unten geht. Nenn mir irgendwas, was ich daran mögen könnte. Ich kann komplett auf Achterbahnfahren in meinem Leben verzichten und Ich fühle mich pudelwohl.
Wann warst du zum ersten Mal in der Achterbahn?
Letztes Jahr.
Ah, okay.
Und wann war ich zum ersten Mal in der Achterbahn? Letztes Jahr.
Ja, wobei du hast ja, es war ja nicht so, dass du einmal gefahren bist und dann war es okay, sondern du bist ja dann schon stufenweise immer krassere gefahren, ne?
Ja, also ich habe es tatsächlich geschafft, die Mama zu fahren und es war richtig, richtig cool und es hat tatsächlich Spaß gemacht und trotzdem weiß ich werde das nie wieder tun.
Und warum? Also ich versuche das zu verstehen, du sagst, es hat Spaß gemacht, aber du willst es nie wieder tun.
Oh, mir ist der Nervenkitzel davor viel zu heftig. Da steht man davor und denkt sich, oh, gleich bin ich da drin und es wird bestimmt richtig, richtig ätzend. Und wenn man dann, oh, ich mag Höhen nicht. Ist lustig, ich kann wandern gehen, aber ich mag es nicht, da oben runter zu gucken und es ist einfach tierisch hoch.
Das okay, ja. Also das heißt, du magst den Nervenkitzel vorher nicht. Da habe ich einen guten Tipp für alle, die gerne in den Freizeitpark gehen, aber die langen Schlangen hassen. Zwei Möglichkeiten. Erstens, man geht einfach an einen Tag, wo Unwetterwarnung ist. Da gibt es gar keine Schlangen vor der Achterbahn, weil kein Mensch im Park ist. Oder man nimmt Pupsspray mit und versprüht es schön und dann wird die Schlange auch ganz schnell kürzer. Silas, Tipp für dich fürs nächste Mal.
Oder man drängelt einfach.
Ja, genau. Oder man drängelt. Also Achterbahnfahren ist schon so eine Sache. Ich liebe Achterbahnfahren. Ich mag den Nervenkitzel. Für mich ist tatsächlich das, was du gesagt hast, Kontrollverlust, ne? Das habe ich lange Zeit nicht gemocht, deswegen bin ich auch nicht Achterbahn gefahren. Und was jetzt tatsächlich für mich das Tollste ist beim Achterbahnfahren, ist der Kontrollverlust. Also die Tatsache, wenn es dann oben auf einmal kippt und dann beschleunigt und nach unten geht oder in ein Looping rein, verliere ich die komplette Kontrolle über meinen, also nicht über meinen Schließmuskel oder so, sondern über meine Stimme. Ja, also ich muss dann laut schreien und lachen und bin einfach nur glücklich. Ja.
Also stellen wir mal fest, wenn man in den Freizeitpark gibt es einfach zwei Personengruppen, meine Gruppe und deine Gruppe. Wir haben die leidenschaftlichen Achterbahnfahrer, das seid dann ihr, für die es einfach nichts Schöneres gibt und die total den Sinn darin sehen, sich da zwei Stunden lang anzustellen, um dieses super Erlebnis zu haben. Und es gibt mich, und ich stehe dazu, ein Jackenhalter zu sein, der völlig bereit unten stehen bleibt, sagt, ich halte all eure Taschen, all eure Jacken, stellt euch mal da spaßig an, ich esse in der Zeit ein Eis. Und würde mich nicht da nochmal reinsetzen.
Ja, genau. Jahrelang war das in unserer Ehe so, dass wir über Jackenhalter gesprochen haben. Wir waren uns lange Zeit einig, Achterbahnfahren ist das Bekloppteste, was man tun kann. Und immer wieder ist der Begriff Jackenhalter gekommen. Also die Leute, die unten stehen und aufpassen. Auch nochmal ein kleiner Tipp für alle, die in den Freizeitpark gehen wollen, jetzt im Juni oder Juli. Nehmt unbedingt einen Jackenhalter mit, weil sonst, ja, es braucht ja einen, der aufpasst. Aber das nur so nebenher. So ein Jackenhalter, genauso habe ich mich lange Zeit als Christ gefühlt. Ich habe mich für Jesus entschieden, da war ich 13 Jahre alt und mir wurde erklärt, hey, Gott liebt dich und Jesus liebt dich und das konnte ich auch akzeptieren. Ich habe schon irgendwie als Kind an Gott geglaubt und als ich dann gecheckt habe, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er für meine Sünden gestorben ist und dass er mich liebt und sich an mir interessiert, das war für mich in Ordnung. Aber für mich war auch klar, ich bin ein Jackenhalter. Also ich dachte, dass Gott mit mir nichts wirklich anfangen kann. Ich kann mich noch gut daran erinnern, da saßen wir im Keller von einem Freund, da hatten wir gerade ganz neu eine Jugendgruppe gegründet und der Pastor war auch da und er hat in die Runde reingefragt, glaubt ihr, dass Gott etwas mit euch anfangen kann? Und für mich war klar, die demütige Antwort ist nein. Und das war auch meine wirklich ganz ehrliche Antwort. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Gott was mit mir anfangen kann. Und ich glaube, dass es vielen von uns so geht, dass wir gucken so YouTube-Clips und sehen irgendwelche großen, vielleicht Prediger oder Leute, die irgendwie krasse Sachen machen, Mutter Teresa, Francis Chan, Billy Graham und denken uns, ja, das sind richtig krasse Leute, aber mit mir, ja, kann Gott nicht wirklich was anfangen. Wir versuchen so die schöne Fassade, so gut es geht, aufrechtzuerhalten, unsere schön heilige, nach außen hin strahlende Fassade, aber tief im Innern, da fragen wir uns schon, was soll Gott eigentlich mit einem Typen wie mir anfangen? Was kann ich schon reißen für Gott? Ich glaube, dass viele Christen sich deshalb damit arrangieren, so ein Jackenhalter Gottes zu sein. Also schon geliebt von Gott irgendwie, aber mehr auch nicht. Zugucken halt, Jacken halten. Und mal gucken, ob irgendwie zufällig vielleicht mal zwischendurch was Spannendes passiert in meinem Leben. Und meine Botschaft, unsere Botschaft hier in diesem Podcast ist für jeden Einzelnen, der jetzt zuhört, du bist nicht dazu berufen, ein Jackenhalter zu sein. Du bist nicht dazu berufen, von der Seite her zuzugucken, aber eigentlich passiv zu bleiben, im Mittelmaß unterzugehen und einfach nichts zu reißen in deinem Leben. Und da haben wir einen Text für euch, und zwar aus dem Jakobusbrief, Kapitel 2. die Verse 14 bis 20. Jesse, kannst du die gerade mal vorlesen?
Ja, mach gerne doch. Jakobus schreibt: Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche dir alles, alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das. Und sie zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist?
Genau, soweit mal der Text von Jakobus. Silas, was sind deine Gedanken zum Text? Was hast du aus dem Text raus verstanden?
Das ist,
Hast nicht zugehört. So, so, so. Die Mama liest vor und du hörst nicht zu. Dann, ja, bitte?
Ich glaube, dass es nichts bringt, das den anderen zu sagen. Also da habe ich auf jeden Fall zugehört, dass die anderen zu den anderen sagen, ich hoffe, dass du das und das kriegst, aber es ihnen nicht gibst. Das bringt nichts.
Okay, ja, da hast du sehr gut aufgepasst. Erste Hälfte hast du zugehört. Und unten wurde es ein bisschen wackelig, gell? Vielleicht gehen wir mal zur Jessie über. Was sind deine Gedanken zum Text? Was sticht für dich so raus?
Ich bin fasziniert davon tatsächlich immer wieder, weil wann kommen sie schon mal in der Bibel vor, dass Dämonen das tatsächlich glauben und zittern. Ich finde, der Glaube an sich macht mich noch nicht zu einem Christen. Glauben, man kann alles Mögliche glauben, aber nur erst, wenn ich mich auch wirklich danach verhalte, weiß ich, was ich wirklich glaube.
Das heißt, du würdest unterscheiden zwischen für wahr halten und wirklich von der Sache überzeugt sein und entsprechend handeln.
Ja, und vor allem das eine ist mir wichtig, das andere nicht. Ich kann alles Mögliche glauben, aber es hat nichts mit mir zu tun. Also, ja, mein Leben sieht anders aus. Mhm.
Ja, genau. Also es ist vielleicht auch ein Stück weit das, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe gesagt, ich habe schon immer irgendwie an Gott geglaubt, dass es ihn gibt. Ne? Aber dann habe ich erst später gecheckt, hey, Jesus Christus, Gottes Sohn, ist gekommen, um die Welt zu retten. Und einfach nur zu glauben, dass es einen Gott gibt, ist noch nicht die Sache, die dich zu einem Christen macht oder zu einer Christin. Weil es gibt auch Menschen, die glauben an einen Gott und sind definitiv nicht Christen, weil sie zum Beispiel Muslime sind. Oder es gibt ja auch Menschen, die sind davon überzeugt, es gibt irgendeine höhere Macht, aber die würden sich jetzt auch nicht Christen nennen. Ja? Aber da gibt es also Unterschiede. Und ich glaube, was du da eben gerade gesagt hast, stimmt schon auch. Ne? Also es gibt schon einen Unterschied zwischen zu sagen, hey, ich glaube das, und vielleicht einfach dem... Und dann zu sagen, hey, ich glaube das und deshalb handle ich so und so. Das eine ist einfach nur ein Fürwahrhalten, das andere ist eine Überzeugung. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Silas, vielleicht auch für dich nochmal, dass du nicht komplett abschaltest. wenn man einfach eine Sache für wahr hält, dann ist es wirklich schon mal ganz nett. Aber wichtig ist, dass die Sache, an die man glaubt, dass die wirklich auch einen Unterschied macht in deinem Leben.
Es wirkt für mich auch so ein bisschen wie so ein Versicherungsgott. Ja, eigentlich bin ich mit meinem Leben zufrieden, so wie es ist, und ich brauche Gott nicht. Aber nur für den Fall, dass es ihn doch gibt, habe ich da noch sozusagen die Versicherung Gott abgeschlossen und sage, ja, daran glaube ich auch noch.
Genau, ich muss einfach für wahr halten, dass es ihn gibt und so, und dann bin ich auf der sicheren Seite. Und Jakobus, der kretscht da ganz schön rein. Das ist ganz schön harter Tobak, was er sagt. Er sagt nämlich, Glaube ohne Werke ist nutzlos. Und er sagt ganz am Anfang, Glaube an sich kann uns nicht retten. Glaube ohne Werke ist tot. Und das ist schon ziemlich krass. Und eigentlich wissen wir von der Bibel, vom Neuen Testament, die Bibel lehrt, der Glaube rettet uns. wenn wir auf Jesu Werk am Kreuz vertrauen, dann sind wir gerecht vor Gott. Und Gott sieht nicht mehr unsere Sünden an, unser Versagen, unseren Mist, unsere Rebellion gegen ihn, sondern wenn wir auf Jesus vertrauen, dann guckt Gott uns an und sieht Jesu Gerechtigkeit. Und jetzt ist die Frage, war Jakobus irgendwie schräg drauf und sieht es anders? Ich glaube, nein. Ich glaube, dass Jakobus davon genauso überzeugt war. Aber was er hier in diesem Text betont ist, dass dieser Vertrauensglauben, von dem die Bibel spricht, dass dieser Glaube nicht möglich ist, ohne wirklich auch anders zu leben. Also es gibt eigentlich nicht die Möglichkeit, irgendwas zu bekennen, aber komplett anders zu handeln und dann zu sagen, aber ich bin Jesus-Nachfolger. Und ich glaube, da geht es ihm drum. Der hat eine ganz klare Botschaft. Seine Botschaft ist nicht, deine Taten, deine Werke retten dich. Er ist schon davon überzeugt, dass unser Glaube, unser Vertrauen auf Gott uns rettet. Aber er sagt, wenn wir auf Gott vertrauen, dann geht es einher mit den entsprechenden Taten. Also in Gottes Familie, da gibt es keine Randplätze für passive Jackenhalter, die einfach nur sagen, hey, ich glaube, dass Gott dir helfen kann, aber ich helfe dir nicht. Also dein Glaube ist nur dann lebendig, wenn er sich manifestiert, also wenn er sich in Taten zeigt. Ja, ich kann nicht sagen, ich liebe meinen Nächsten, aber dann disse ich den voll. Oder ich liebe meine Feinde und dann lästere ich voll über die ab. Das ist ein Widerspruch und Jakobus sagt, nee, das geht nicht. Also, du bist kein Jackenhalter Gottes. Glaube ist nur lebendig, wenn man ihn lebt. Und deshalb möchte ich dich einladen, dich heute zu fragen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, gemeinsam mit Jakobus, lebst du, was du glaubst? Silas, das ist so die Frage jetzt, die große Frage, die den ganzen Podcast zusammenhält. Lebst du, was du glaubst? Kannst du es auch nochmal sagen, dann merken wir es uns besser.
Lebst du, was du glaubst?
Richtig. Die Frage kommt jetzt immer wieder so, bitte im Hinterkopf behalten. Lebst du, was du glaubst? Silas, wo waren wir denn letzte Woche?
Letzte Woche in Prag.
Da waren wir in Prag, ne? Da haben wir einen dreitägigen Kurzurlaub gemacht. Es war richtig cool. Was fandst du an Prag gut?
Ich fand die Straßen und Gassen cool. Unser wie hieß das? Hotel. Mhm. Das war richtig cool. Da hatten wir richtig coole Fenster, das ich zur Seite schieben konnte. Dann coole Vorhänge.
Also dir hat das Apartment gefallen und die Straßen. Mhm. Gut, Jessie, was war für dich so das Highlight von Prag?
Also gut, das Oberhighlight war, dass wir super Wetter hatten, wenn es hier geregnet hat.
Ja, ihr Lutscher, wir hatten schönes Wetter.
Mein Highlight waren tatsächlich die Straßenmusiker dann auf der Karlsbrücke, wo wir dann einfach da standen, zugehört haben, war mega cool.
Ja, ich liebe auch Straßenmusiker, da geht mir das Herz auf. Da will ich gar nicht weiterlaufen. Der Silas und ich, wir standen da ziemlich lange, gell? Und der Silly ist dann immer so drauf, der will dann auch unbedingt Geld reinschmeißen. Und das hat er dann auch gemacht. Eine wunderbare Stadt, Prag, und Bier super günstig dort, war der Hammer. Vor allem, wenn es so heiß ist, ist es natürlich schön, wenn man kaltes Bier genießen kann. Und am letzten Tag, ich weiß nicht, wie es euch Zuhörern so geht im Urlaub, der letzte Tag ist immer so ein bisschen schwierig. Also man fragt sich, will man früh nach Hause fahren oder will man noch so viel wie möglich mitnehmen? Und da kann es dann durchaus auch ein bisschen murksig werden, weil man versucht, nochmal so einen Höhepunkt auf den Urlaub zu setzen und es funktioniert nicht so richtig. Und wir haben uns gedacht, hey, wir sind ja bekennende Hipster. Und wir müssen jetzt eigentlich nochmal am letzten Tag irgendwo in so ein Hipsterviertel gehen und haben dann gegoogelt, Prag für Hipster, und sind dann auch in so ein Viertel gefahren. Ja, und das ist sicherlich ein Hipsterviertel, aber nicht morgens um 10. Das heißt, da gab es lauter coole Kneipen, aber die waren alle geschlossen und das Einzige, was offen hatte, war die Baustelle an der Straße. Und Silas, ich habe ein Foto geschossen, vielleicht kannst du gerade mal für unsere Zuhörer beschreiben, was du jetzt hier siehst auf dem Bild, weil die können das ja nicht sehen.
Also da ist ein rotes Auto und das ist ja schon, das sieht so aus, als würde es da schon sehr lange, lange stehen.
Woran erkennst du, dass es da schon lange steht?
Unten ist es schon, da wächst das Gras hoch, so dass das fast schon wie eine Kletterhortensie fast am Auto hoch und ja, das ist schon sehr demoliert.
Ja, genau, der Lachs, der bröckelt da ab, gell, und das Nummernschild ist auch weg. Da sind so Sticker drauf, die sind halt halb abgekratzt. So, das war ein tolles Motiv. Ich mache gerne Fotos, wenn ich unterwegs bin, und ja, das war so ein Auto, das da in dieser Straße stand. Ich fand das eigentlich ganz spannend.
Ja, das Foto, wenn man sich das so anguckt, das beschreibt eigentlich genau den passiven Lebensstil, von dem du gerade so gesprochen hast. Das ist ja eigentlich der Jackenhalter als Auto. Ne? Alles dran. Es hat vier Räder, es hat einen Auspuff, es hat einen Motor. Es sieht okay aus, aber es bewegt sich einfach rein gar nichts an diesem Teil. Drumherum wächst Löwenzahn. Es ist nicht viel los. Eigentlich geht es am Eigentlichen vorbei. Es ist alles da und trotzdem geht es an dem, was es ausmacht, vorbei. Es bewegt sich gar nicht mehr.
Also so eigentlich wäre das dann so ein Jackenhalterleben, kein Risiko, keine Leidenschaft, keine Glaubensschritte, so kein Jay-Z-Lifestyle, einfach ein Auto, das versinnbildlicht, was Jakobus hier kritisiert, nämlich Menschen, die sagen, jo, wir sind Autos, aber die fahren nicht. Ja, da ist nichts los. Ich weiß nicht, ob du dich in diesem Bild wiederfindest, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Die Frage ist, lebst du, was du glaubst? Oder stehst du still, wie das Auto in Prag? Bevor wir nach Prag gefahren sind, also wir machen gerne Urlaub, vor allem, weil wir auch einen stressigen Lebenswandel haben, immer wieder viele Dinge gleichzeitig machen, haben es die Webers sich an dem Wochenende vorher nochmal so richtig gegönnt. Also ich bin auf eine Pfingstfreizeit in Thüringen gefahren, um dort zu predigen. Was hast du gemacht an dem Wochenende, Jessie?
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich auch im Detail sagen möchte. Ich gebe zu, ich hätte eigentlich eine Hausarbeit schreiben sollen für das Studium, das wir nebenher machen. Und wie es dazu kam, möchte ich hier nicht erwähnen, aber ich habe es tatsächlich geschafft, 2 Tage vor Abgabe die Hausarbeit zu löschen. Ich habe auf den Knopf gedrückt und wo ich hinguckte, habe ich festgestellt, oh nein, ich habe die komplette Arbeit, die ich gerade eben in der letzten Woche geschrieben habe, gelöscht.
Schön, das war schön. Du hast mich angerufen, ich stand gerade im Stau auf dem Weg in Richtung Gotha und du hast gesagt, Annalie, ich habe die Arbeit gelöscht. Und dann war es auch gut, dass ich im Stau stand, weil dann konnte ich eben ganz ungestört auf dem Handy googeln nach irgendwelchen Möglichkeiten, wie man Word-Dokumente wiederfindet. Das hat 4-5 Stunden für dich gedauert und leider ohne Erfolg. Und du hast nochmal die Arbeit komplett geschrieben mit der Frage, werde ich nach Prag fahren oder nicht. Du hast es dann tatsächlich geschafft. Ziemlich cool. Du bist ein Genie.
Vielen Dank.
An alle, die mich gerne anzeigen wollen, natürlich war das Handy nicht in meiner Hand, sondern die ganze Zeit fest montiert vorne an der Armatur, am Armaturenbrett. Also alles legal. Außerdem stand ich. Na, anyways, auf jeden Fall bin ich dann nach Thüringen gefahren. Jugendfreizeit, großer Campingplatz. Ich liebe ja Camping total. Das war Ironie. Camping ist ganz okay, aber leider gab es an dem Wochenende Unwetterwarnung. Ich bin freitags mittags bei 30 Grad Celsius und Sonnenschein losgefahren und freitagabends kam ich in Thüringen bei Sturm und Regen an. Und wer hatte selbstverständlich die Jacke vergessen? Silas, was meinst du?
Papa
hatte die Jacke vergessen. Das heißt, ich habe mir wirklich einen abgefroren. Es war kalt, es hat geregnet. Die Thüringer waren so nett, die haben mir ein Zelt gestellt. Leider hatte das Löcher in der Decke. Also liebe Thüringer, ich liebe euch, ich fühle mich trotzdem total gut umsorgt, aber die Löcher, die waren einfach doof. Dann habe ich im Auto geschlafen bei Sturm und Regen, das war dann eigentlich ganz okay. Und Samstagmittags, da hat der Regen schon aufgehört gehabt und ich ging bei Sturm spazieren. Das ganze Camp lag auf so einem Hügel und die ganze Zeit hat es drüber gepustet, es war krass. Und dort in der Gegend gab es ganz viele von diesen Windrädern und so einen Kilometer entfernt von mir, da waren so riesengroße Windräder, bestimmt 5 bis 10 Stück. Und das Krasse war, die standen einfach nur still. What? Also es war ein krasser Sturm, aber diese blöden Windräder, die eigentlich dazu gemacht waren, sich mit dem Wind zu drehen, um Strom zu produzieren, standen einfach still und haben sich keinen Zentimeter bewegt. Und auch das, finde ich, ist ein ganz interessantes Bild in Bezug zu dieser Jakobusstelle. Lebst du, was du glaubst? Achtest du auf das Wehen des Heiligen Geistes und lässt dich von ihm bewegen? Oder stehst du gerade eher still? So wie die Windräder in Thüringen oder das Auto in Prag? Wenn ja, dann möchte ich dich gerne ermutigen mit diesem Podcast. Ich habe 2 Bibeltexte für euch dabei. Der eine steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. 2. Korinther 5, 17. Und der zweite Text, Matthäus 5, die Verse 14 und 16. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das möchte ich dir zusprechen. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du nicht mehr der Alte, dann bist du nicht mehr die Alte, sondern etwas ganz Neues ist in dir entstanden. Du bist neu gemacht und du bist in der Lage, mehr zu sein als ein Auto, das am Straßenrand geparkt ist. Du bist dazu gemacht, mehr zu sein als ein großes Windrad, das sich aber nicht dreht. Du bist eine neue Schöpfung in Christus. Und das bringt auch mit sich, dass du in der Lage bist, mit Jesus zu leben und mit ihm zu gehen. Auch wenn du dich momentan gerade so fühlst, als würde nichts laufen. Ich möchte dir zusprechen, hey, Veränderung ist möglich. Jesus ist im Neuanfang-Business. Wenn du dich vor 5 Jahren für Jesus entschieden hast, in den letzten 2 Jahren hast du das Gefühl, es geht nichts, dann möchte ich dir zusprechen. Es ist heute möglich, dass Jesus in dein Leben neu reinkommt und du mit ihm neu startest.
Ja, als Jackenhalter, der ich eigentlich bin, muss ich sagen, ich gehe ja nicht gerne in Freizeitparks, aber ich beneide diejenigen, die tatsächlich in der Achterbahn drin sitzen und nachher mit einem dicken Grinsen rauskommen und einfach sagen, hey, es ist so cool und es macht so viel Spaß. Und ich glaube, wenn wir das tatsächlich ernst nehmen, leben, was wir glauben, dann ist unser Leben spannend, ist cool, es passieren aufregende Dinge und wir müssen nicht auf das Leben von anderen gucken und sagen, oh, ich wünschte, ich wäre du, sondern unser Leben wird einfach echt richtig spannend, cool und aufregend werden.
Spannend, cool und aufregend, das klingt ziemlich spannend, cool und aufregend. Ich habe noch einen zweiten Text für euch Jackenhalter. Matthäus 5, Vers 14 und 16. Da sagt Jesus, der selbst von sich gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus zu dir, wenn du zu ihm gehörst. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hey, du bist Licht für die Welt. Und Jesus sagt es hier selbst. Jakobus hat es vielleicht mit einer anderen Rhetorik gesagt, aber Jesus sagt genau das Gleiche. Hey, du bist, wenn du zu mir gehörst, dann bist du ein Licht. Und ein Licht kann nicht im Dunkeln stehen, ohne gesehen zu werden. Jakobus sagt, hey, wenn du glaubst, wenn du zu Jesus gehörst, dann müssen entsprechende Taten mit dabei sein. Aber nicht im Sinne von sci-fi brav, rauch nicht, betrink dich nicht, und so weiter, ja, halte ich einfach an die Regeln, dann ist alles gut, sondern es sagt, hey, wenn du zu Jesus gehörst, dann wird es sichtbar in deinem Leben. Und Jesus bringt das mit dem Lichtbild, finde ich, auf den Punkt. Man kann Licht in der Dunkelheit nicht verheimlichen. Und ich möchte dir das zusprechen. Du bist Licht für die Welt. Und ich möchte dich ermutigen, lass dein Licht leuchten vor den Leuten, damit sie deine guten Werke sehen und hier ist der Grund, warum. Nicht, damit du gut dastehst, sondern damit sie sehen und deinen Vater im Himmel preisen. Matthäus 5, 14 und 16. So, als Kirchengemeinde HDH Mannheim, da wünschen wir uns, dass unser Glaube als Gemeinde, aber auch, dass dein Glaube nicht ohne Auswirkungen bleibt. Jakobus sagt, Glaube darf nicht ohne Auswirkungen bleiben. Und das wünsche ich mir, das wünschen wir uns für dich. Deshalb laden wir dich ein, lass dich von Gott herausfordern. Jetzt wird gleich der Podcast zu Ende sein. Nachdem hier das Ende erreicht ist, da stell Gott doch die Frage, Gott, welche Taten möchtest du in meinem Leben sehen? Was möchtest du von mir? Ganz konkret, was willst du von mir? Wo empfindest du mich vielleicht eher als ein geparktes Auto ohne Nummernschild? Wo empfindest du mich vielleicht als diese Windmühle? Und frag ihn ganz konkret, hey, was möchtest du von mir? Welche Schritte soll ich gehen? Und dann spricht hoffentlich Gott und wird dich auf Dinge aufmerksam machen und dann lade ich dich ein, geh neue Schritte mit Gott in deiner Ehe, in deiner Gemeinde, zu welcher Gemeinde auch immer du gehörst, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, mit deinen Finanzen. Wie investierst du deine Finanzen? Wie investierst du das Geld, das Gott dir geschenkt hat? Behältst du alles für dich und machst einfach nochmal einen fetteren Urlaub und nochmal einen fetteren Urlaub? Oder gibt es Menschen um dich herum oder Organisationen, die das brauchen können? Die du segnen kannst, unterstützen kannst. Geh Schritte mit deiner Zeit. Du bist kein Jackenhalter Gottes. Ich möchte dich einladen, in diese Achterbahn einzusteigen. Das bedeutet manchmal Adrenalinschub, das bedeutet manchmal auch Angst, aber es ist auch wirklich richtig Spaß und richtig aufregend und richtiges Abenteuer. Ich möchte die Frage, die möchte ich mal als Aufforderung formulieren am Ende. Was war die Frage?
Glaubst du?
Schon fast. Lebst du?
Was du glaubst.
Genau, lebst du, was du glaubst. Und wie kann man das formulieren als eine Aufforderung? Sodass kein Fragezeichen mehr hinten dran ist und es keine Frage mehr ist?
Glaubst du, was du lebst?
Ja, das könnte man natürlich auch, aber eine Frage. Ne? Lebst du, was du glaubst? Wie kann man das als Aufforderung formulieren? Wenn du jetzt zu mir sagen möchtest, was ich tun soll.
Du sollst leben, was du glaubst.
Richtig. Lebe, was du glaubst. Das ist unser Schlusswort. Lebe, was du glaubst. Wenn du noch gar nicht glaubst, dann laden wir dich ein. Kontaktiere uns. Du findest uns im Internet hdh-mannheim.de. Wir sind aber auch über Facebook. Wenn du auf facebook.com/hdhmannheim oder instagram.com/hdhmannheim kontaktiere uns. Wenn du Fragen zum Glauben hast, wenn du mal uns im Gottesdienst besuchen möchtest und Informationen brauchst, gerne. Wir haben ein offenes Ohr, sind gerne für dich da. Lebe, was du glaubst. Also, das war's. Wir wünschen dir einen schönen restlichen Tag und sagen Tschüss aus der Weber-Villa.
Tschüss.
Tschüss.